Abschnitt 10.4 Korrelate von Emotionen. Emotionen können durch eine Vielzahl von Situationen und Reizen verursacht werden und sie beeinflussen ihrerseits zahlreiche Faktoren. Viele der Studien, die untersuchen, wodurch Emotionen entstehen und worauf sie wirken, sind korrelativer Natur. So werden zum Beispiel emotionsauslösende Situationen oft nicht systematisch, experimentell variiert, sondern durch Befragung erfasst. Es versteht sich von selbst, dass es sich besonders bei negativen Emotionen aus ethischen Gründen verbietet, Menschen geplant mit Situationen wie zum Beispiel lebensgefährlichen Bedrohungen zu konfrontieren, um zu untersuchen, welche Emotionen dadurch ausgelöst werden. So bleibt oft nur die Möglichkeit, Probanden entweder retrospektiv dazu zu befragen, in welchen Situationen sie bestimmte Emotionen erlebt haben, oder sie angeben zu lassen, welche Situationen typischerweise zu bestimmten Emotionen führen. In verschiedenen Studien werden Emotionen auch in einer Art Tagebuch erfasst. Hier werden die untersuchten Personen gebeten, je nach Fragestellung, mehrmals täglich oder wöchentlich auf einer Skala einzuschätzen, wie sie sich momentan fühlen, beziehungsweise an dem jeweiligen Tag oder an den letzten Tagen gefühlt haben und die Begleitumstände zu beschreiben. Man kann aus Befunden, die durch korrelative Studien entstanden sind, nicht zweifelsfrei schließen, ob die erfassten Situationen als Verursacher der Emotionen gelten können. Wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, dass man in einer bestimmten Situation Ärger oder Angst empfunden hat, dann könnte zwar die Situation prinzipiell der Auslöser der Emotion sein, es wäre aber ebenso gut möglich, dass der Ärger bzw. die Angst durch etwas anderes verursacht wurde und man sich im Nachhinein wegen der Emotionen nur an die besagte Situation besonders gut erinnert. Die Möglichkeit, emotionsauslösende Situationen und Ereignisse zu identifizieren, indem man im Labor kontrolliert Reize darbietet, ist wie gesagt aufgrund ethischer Überlegungen begrenzt. Diese Methode sollte eher zur Untersuchung positiver Emotionen oder allenfalls schwacher negativer Emotionen verwendet werden. Die Emotionen werden in solchen Studien anhand verschiedener Indikatoren wie physiologische Maße, mimische Reaktionen oder subjektive Einschätzungen des eigenen Befindens untersucht. Siehe Kapitel 11. Da die Möglichkeiten, Kausalaussagen zu machen, in den genannten Untersuchungssituationen eingeschränkt sind, wird in diesem Abschnitt von Korrelaten von Emotionen die Rede sein statt von Ursachen und Auswirkungen. Unterabschnitt 10.4.1 Was Emotionen auslösen kann. Korrelative und experimentelle Studien haben gezeigt, dass Emotionen nicht nur in außergewöhnlichen Situationen, wie zum Beispiel bei Naturkatastrophen, Unfällen oder bei kritischen Lebensereignissen wie der eigenen Hochzeit oder einem Berufswechsel entstehen. Sie kommen regelmäßig auch in weniger spektakulären Situationen des täglichen Lebens vor. So kann man sich zum Beispiel vor einer unsauberen Dusche in einem Hotel ekeln oder man kann sich ärgern, weil sich im Supermarkt an der Kasse jemand vorgedrängelt hat. Positive Emotionen kann man nicht nur bei großen Ereignissen wie zum Beispiel einem bestandenen Examen erleben, sondern auch bei einem Anruf eines guten Freundes oder dem Anblick einer schönen Landschaft. Die Interaktion mit anderen Menschen ist besonders dazu prädestiniert, mit Emotionen in Verbindung gebracht zu werden. Scherer et al. Haben herausgefunden, dass positive wie negative Emotionen besonders häufig in Situationen auftreten, in denen es um das Knüpfen und Pflegen sowie um den Verlust sozialer Beziehungen geht oder einfach um die Interaktion mit anderen Menschen in Alltagssituationen. Nicht immer sind Emotionen mit äußeren Situationen oder Ereignissen in Verbindung zu bringen. Man kann sie auch beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch Gedanken, bestimmte Tätigkeiten oder die Einnahme von Getränken, Nahrungsmitteln, Alkohol, Medikamenten und Drogen herbeiführen. Dadurch können Emotionen sogar von der aktuellen Situation abgekoppelt werden. Man kann also Emotionen empfinden, die nicht zu der Situation passen, in der man sich momentan befindet. Selbst wenn man zum Beispiel aktuell in einer bestimmten Situation einen Erfolg erlebt hat, kann man an vergangene Misserfolge denken und trotzdem negative Emotionen erleben. Genauso gut kann man die Emotionen in einer aktuell negativen Situation kompensieren, indem man an vergangene oder zukünftige positive Situationen denkt, siehe Kapitel 13. Zu den Tätigkeiten, die Emotionen herbeiführen können, zählen vor allem solche, die geeignet sind, positiv bewertete Ziele zu erreichen. In der Motivationspsychologie geht man davon aus, dass zielgerichtetes Verhalten letztlich durch die Aussicht auf die positiven Emotionen motiviert ist, die mit der Zielerreichung verbunden sind. Ebenso kann Verhalten durch die Möglichkeit motiviert sein, negative Emotionen zu vermeiden oder zu reduzieren, siehe Kapitel 7. Bestimmte Tätigkeiten können aber nicht nur Emotionen herbeiführen, sondern auch direkt mit Emotionen verbunden sein. So werden viele Tätigkeiten nicht deshalb ausgeführt, weil sie zu positiven Konsequenzen führen, sondern weil sie selbst Spaß machen. Dies dürfte bei vielen sportlichen Tätigkeiten der Fall sein. Die Zufuhr verschiedener Substanzen kann Emotionen herbeiführen oder verändern. Dabei kann es sich um Nahrungsmittel, aber auch um Alkohol, Drogen oder Medikamente handeln. Die Wirkung auf Emotionen kommt vor allem durch solche Substanzen zustande, die den Dopaminstoffwechsel beeinflussen. Dopamin ist an Belohnungsvorgängen im Gehirn beteiligt. Positive Emotionen resultieren durch Substanzen, die zu einer vermehrten Dopaminausschüttung führen. Dies ist bei vielen Drogen wie zum Beispiel Kokain und Nikotin der Fall. Die Blockierung der Dopaminaufnahme führt hingegen zu einer Reduktion positiver Emotionen. So verlieren zum Beispiel Belohnungen in Form süßer Nahrung durch Dopaminrezeptorblocker weitgehend ihre positive Wirkung. Unterabschnitt 10.4.2. Worauf Emotionen Einfluss haben. Neben der Frage, in welchen Situationen Emotionen auftreten, haben sich Emotionsforscher auch mit der Frage beschäftigt, welche Rolle Emotionen bei der Wahrnehmung und Einschätzung von Situationen und anderen Menschen spielen. Dabei wurde der Zusammenhang zwischen Emotionen und Kognitionen im weitesten Sinne in unzähligen Studien mithilfe der verschiedensten Paradigmen und Methoden untersucht. Kognition im weitesten Sinne meint hier sowohl die Aufnahme als auch die Weiterverarbeitung und Speicherung von Informationen. Als Quintessenz dieser Studien kann man feststellen, dass Emotionen in allen Bereichen von Kognitionen eine Rolle spielen. Aufmerksamkeit. Bereits zu Beginn der Informationsverarbeitung beeinflussen Emotionen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und welche Informationen einen Vorteil bei der Informationsaufnahme erhalten. Es sind vor allem emotional relevante Inhalte, die unsere Aufmerksamkeit automatisch auf sich ziehen. In lexikalischen Entscheidungsaufgaben kann man zeigen, dass auf negative Reize langsamer reagiert wird als auf positive und auf neutrale. Bei solchen Aufgaben werden sinnvolle Wörter und sinnlose Buchstabenkombinationen auf dem Bildschirm präsentiert und Probanden erhalten die Anweisung, so schnell wie möglich zu reagieren, wann immer ein Wort erscheint. Der Inhalt des Wortes soll dabei keine Rolle spielen und dennoch wird er offensichtlich verarbeitet. Sonst würden sich emotional unterschiedlich relevante Wörter nicht in der Latenzzeit unterscheiden, mit der darauf reagiert wird. Forscher, die sich mit automatischer Informationsverarbeitung beschäftigen, argumentieren, dass die emotionalen Inhalte der Wörter mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als neutrale, was zu einer Verlängerung der Reaktionszeit führt. Früher hat man Reaktionszeitverlängerungen bei negativen Reizen durch Wahrnehmungsabwehr erklärt. Demzufolge soll es gerade bei negativen Reizen zu einer Reaktionszeitverlängerung kommen, weil die Aufmerksamkeit davon abgewendet wird. Eine neuere Methode, die Aufmerksamkeitslenkung bei emotional relevanten Reizen zu untersuchen, ist das Dot-Probe-Paradigma. Siehe auch folgender Praxisteil. Bei dieser Methode müssen die getesteten Personen zum Beispiel reagieren, wenn Punkte oberhalb bzw. unterhalb einer horizontalen Linie erscheinen. Bevor die Punkte erscheinen, wird entweder an der gleichen Stelle, zum Beispiel oberhalb der Linie, sehr kurz ein emotional relevanter Reiz, ein Wort oder ein Bild, eingeblendet oder er wird an der Stelle eingeblendet, an der die Punkte nicht erscheinen. Dem Dot-Probe-Paradigma liegt die Überlegung zugrunde, dass man schneller reagieren kann, wenn man die Aufmerksamkeit bereits auf die Stelle gerichtet hat, an der die Punkte später erscheinen. wenn Aufmerksamkeit eher auf emotional relevante als auf neutrale Reize gerichtet wird, sollte die Reaktion auf die Punkte schneller gelingen, wenn an der gleichen Stelle vorher ein emotional relevanter Reiz eingeblendet wird, als wenn ein neutraler Reiz erscheint. Wird der relevante Reiz an der Stelle eingeblendet, an der die Punkte dann nicht erscheinen, sollte die Reaktion auf die Punkte verlangsamt sein, da sich die Aufmerksamkeit zum Zeitpunkt der Präsentation der Punkte an einer anderen Stelle befindet. Es gibt inzwischen viele Studien, in denen dieses Paradigma verwendet wurde, die den Schluss zulassen, dass emotionale Reize automatisch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zudem könnte mit dem Paradigma gezeigt werden, dass hochängstliche Personen ihre Aufmerksamkeit stärker auf negative, angstbesetzte Reize lenken als niedrigängstliche. Für die Praxis: Dot-Probe-Paradigma bei Angststörungen. Neuerdings versucht man, sich das Dot-Probe-Paradigma für die Therapie von Angststörungen zunutze zu machen. Da Hochängstliche ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf angstbesetzte Reize richten, trainiert man Betroffene in 15-minütigen Sitzungen, ihre Aufmerksamkeit von diesen Reizen gezielt wegzulenken. Dies geschieht dadurch, dass die Probanden angewiesen werden, immer auf die Punkte zu reagieren, die nicht an der Stelle des angstbesetzten Reizes erscheinen, sondern an der entgegengesetzten Stelle. Dadurch müssen sie die Aufmerksamkeit vom angstbesetzten Reiz weglenken. Eine Meta-Analyse hat kürzlich gezeigt, dass diese Intervention ein vielversprechender Ansatz sein könnte, dispositionelle Angst zu reduzieren. Praxisteil Ende. Gedächtnis. Wenn man versucht, sich an Erlebnisse aus der Kindheit zu erinnern, fallen einem vielleicht eher seltene und außergewöhnliche als alltägliche Erlebnisse ein. Vor allem werden es aber eher emotional relevante Erlebnisse sein als neutrale. Dies kann zum Beispiel der erste Schultag sein oder ein Unfall, ein schlimmer Streit mit den Eltern oder ein Urlaub am Meer. In der emotionspsychologischen Forschung hat man den Zusammenhang zwischen Emotionen und Gedächtnis aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Dabei ging es zum einen darum, ob man sich eher an positive oder an negative Ereignisse erinnert. Zum anderen hat man das Augenmerk auf die Unterscheidung zwischen zentralen und peripheren Details der zu erinnernden Ereignisse gerichtet. Wann und unter welchen Umständen bleiben einem eher unwichtige und nebensächliche Details in Erinnerung? Und wann erinnert man sich eher oder gar nur an die wichtigsten Aspekte eines Ereignisses? Schließlich geht es noch um die Frage, welche Rolle Emotionen beim Einspeichern und welche sie beim Abruf von Informationen spielen. Es ist unstrittig, dass emotional relevante Ereignisse gegenüber neutralen einen Gedächtnisvorteil aufweisen. Ob aber positive oder negative Ereignisse besser erinnert werden, lässt sich pauschal nicht beantworten, da hier zahlreiche andere Faktoren einen moderierenden Einfluss haben. Es kommt zum Beispiel darauf an, ob es sich um eine starke oder schwache Emotion oder um eher alltägliche oder seltene Ereignisse handelt. Außerdem ist relevant, ob der Gedächtnisabruf kurz nach dem Ereignis erfolgt oder ob zwischen Ereignis und Abruf eine längere Zeitspanne liegt. Besonders Details von negativen Ereignissen scheinen dann schneller vergessen zu werden, wenn es sich eher um alltägliche, nicht sehr stark emotional relevante Ereignisse handelt und wenn zwischen dem Einspeichern und dem Abrufen eine längere Zeit vergeht. Neben der Valenz der Emotion hat auch die Erregung, die mit Emotionen einhergeht, einen Einfluss auf das Gedächtnis. So führt starke emotionale Erregung kurzfristig zu einer Verschlechterung, langfristig aber zu einer Verbesserung der Gedächtnisleistung. Nach McGough sind für die Konsolidierung der Gedächtnisinhalte bei starker emotionaler Erregung Hormone und Neurotransmitter wie Adrenalin mitverantwortlich. Es ist ein vielfach replizierter Befund, dass man sich besser an Situationen und Inhalte erinnert, die hinsichtlich ihrer Valenz den eigenen, momentan vorherrschenden Emotionen entsprechen, als an solche, die dem nicht entsprechen. Dieses als Stimmungskongruenz bezeichnete Phänomen wird durch einen selektiven Abruf erklärt. Offenbar ist der Zugriff auf stimmungskongruentes Material gegenüber nicht kongruentem Material erleichtert. Definition: Stimmungskongruenzeffekt. Als Stimmungskongruenzeffekt bezeichnet man den Befund, dass Gedächtnisinhalte, die hinsichtlich ihrer Valenz mit unseren momentanen Emotionen übereinstimmen, besser erinnert werden als Inhalte, die mit unserer momentanen Emotion nicht übereinstimmen oder als neutrale Inhalte. Definition Ende. Diese Hypothese kann aus netzwerktheoretischen Überlegungen abgeleitet werden. Solchen Überlegungen zufolge sind Emotionen zusammen mit Wissens- und Gedächtnisinhalten als Knoten in einem Netzwerk abgespeichert und somit untereinander verbunden. Wird ein Knoten aktiviert, breitet sich die Aktivierung zu den benachbarten Knoten aus und der Zugang zu diesen Inhalten ist erleichtert. Positive Emotionen sind demnach zum Beispiel mit Gedächtnisinhalten verbunden, die positive Valenz haben. In entsprechenden emotionsauslösenden Situationen wird also ein entsprechender Emotionsknoten aktiviert, wodurch der Zugriff auf positive Gedächtnisinhalte erleichtert wird. Mithilfe der Netzwerktheorie lässt sich auch das zustandsabhängige Lernen erklären. Die Gedächtnisleistung ist in der Regel besser, wenn beim Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis der gleiche Zustand vorherrscht wie beim Einspeichern der Informationen, als wenn sich die Zustände beim Einspeichern und Abrufen unterscheiden. Dies gilt für Müdigkeit und Trunkenheit ebenso wie für Emotionen. Wer etwas in einem negativen emotionalen Zustand abspeichert, speichert den Inhalt zusammen mit der Emotion ab. Durch diese Verbindung wird der Abruf dann später erleichtert, wenn die gleiche Emotion vorherrscht als in neutralem Zustand oder bei einer positiven Emotion. Definition: Zustandsabhängiges Lernen. Mit zustandsabhängigem Lernen ist die Tatsache gemeint, dass man sich besser an Gedächtnisinhalte erinnert, wenn sie im gleichen emotionalen Zustand abgerufen werden, in dem sie auch gelernt wurden. Definition Ende. Urteile und Entscheidungen. Wie vorhin bereits beschrieben, geht man in neueren Emotionstheorien davon aus, dass eingehende Informationen zunächst einer schnellen, aber groben Bewertung darüber unterzogen werden, ob die Information neu oder bekannt und ob sie potenziell bedrohlich ist. Siehe Kapitel 12. An dieser Bewertung soll das Großhirn und somit das Bewusstsein nicht beteiligt sein. Erst im Anschluss an diese schnelle und grobe Bewertung kommt es häufig noch zu einer elaborierten Bewertung, in die Handlungsmöglichkeiten, vergangene Erfahrungen, Wissen usw. mit einbezogen werden. Die elaborierte Bewertung beeinflusst Emotionen. Angenommen, bei der schnellen ersten Bewertung wird etwas als bedrohlich eingeschätzt und negative Emotionen resultieren. Dann kann nach einer elaborierten Bewertung die negative Emotion eventuell verschwinden oder gar positiv werden, weil hier auch Bewältigungsmöglichkeiten berücksichtigt werden oder die Situation uminterpretiert wird. Siehe Kapitel 12 und Kapitel 13. So kann bei jemandem, der Angst vor Spinnen hat, eine negative Emotion mit entsprechenden physiologischen Reaktionen wie Schweißausbrüche, Zittern etc. resultieren, wenn er aus den Augenwinkeln einen schwarzen Fleck an der Wand sieht. Diese negative Emotion kann abgemildert werden, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Spinne vermutlich eher das Weite suchen als einen anspringen wird. So wie elaborierte Bewertungen Emotionen modifizieren können, können sie andersherum aber auch durch Emotionen beeinflusst werden. Die bewusste Beurteilung, ob etwas positiv, negativ, nützlich oder bedrohlich ist, beziehungsweise die Beurteilung, ob man tatsächlich selbst von einem negativen oder positiven Ereignis betroffen sein wird, hängt auch davon ab, welche Emotion gerade bei der beurteilenden Person vorherrscht. Die Untersuchungen dazu sehen typischerweise so aus, dass man bei den Versuchspersonen unterschiedliche Stimmungen oder Emotionen induziert, zum Beispiel durch lustige oder deprimierende Filme, und die Personen dann bittet, ihre eigenen Eigenschaften, Qualifikationen, Zufriedenheit usw. einzuschätzen oder dies bei anderen Personen zu tun. Insgesamt ließ sich in solchen Studien häufig zeigen, dass Beurteilungen der eigenen Person, aber auch von anderen Personen und Situationen positiver ausfallen, wenn man sich in einer positiven Stimmung befindet, und negativer, wenn die vorherrschende Stimmung oder Emotion negativ ist. Im ersten Fall werden positive Ereignisse, wie eine zukünftige glückliche Partnerschaft, auch für wahrscheinlicher gehalten, und im zweiten Fall zukünftige negative Ereignisse wie Krankheiten und Unfälle. Man könnte vermuten, dass positive Emotionen zu risikoreichen Entscheidungen oder zu risikoreichem Verhalten führen, weil man die Wahrscheinlichkeit eines negativen Ausgangs einer Situation unterschätzt. Um dies zu untersuchen, hat man Personen an Glücksspielen teilnehmen lassen, bei denen sie unterschiedlich viel gewinnen oder verlieren konnten. Zu einer Unterschätzung von Risiken in positiven Emotionslagen scheint es vor allem dann aber nicht zu kommen, wenn das Verlustrisiko groß ist. Clark und Williamson zeigen verschiedene vermittelnde Mechanismen auf, durch die der Einfluss von Emotionen auf Urteile und Entscheidungen zustande kommen könnte. Sie vermuten zum Beispiel, dass ein selektiver Zugriff auf Gedächtnisinhalte eine Rolle spielt. Die Netzwerktheorie lässt vermuten, dass in einem negativen emotionalen Zustand negative Ereignisse aus der eigenen Biografie besser präsent sein müssten als positive. Wenn man dann in einem solchen emotionalen Zustand nach seiner allgemeinen Lebenszufriedenheit gefragt wird, fällt das Urteil negativer aus als im positiven emotionalen Zustand. Darüber hinaus können Emotionen Urteile dadurch beeinflussen, dass sie als Informationen genutzt werden. Wie vorhin beschrieben, resultieren Emotionen unter anderem aus Bewertungen und informieren uns über das Ergebnis dieser Bewertungen. Eine positive Emotion nach dem Genuss eines Stückes Kuchen gibt Informationen über den Geschmack des Kuchens. Wenn man nun eine Kuchensorte bewerten soll, nachdem zuvor durch etwas anderes eine positive Emotion induziert wurde, käme es demnach zu einer positiven Bewertung, weil man die positive Emotion dahingehend wertet, dass der Kuchen besonders gut schmeckt. In diesem Beispiel wird auch ein weiterer Mechanismus angesprochen, nämlich dass der Zusammenhang zwischen Emotionen und Urteilen auf Fehlattributionen basieren kann. Das heißt, eine Emotion kann auf eine Ursache zurückgeführt werden, die gar nicht für die Emotion verantwortlich ist. Wenn man vor einer Entscheidung steht, bei der man eine von mehreren verschiedenen Alternativen auswählen muss, ist man in der Phase des Abwägens gut beraten, möglichst viele Informationen über die verschiedenen Alternativen zu berücksichtigen. Siehe auch Kapitel 9. Verschiedene Studien belegen, dass der Umfang der Informationen, die zur Entscheidungsfindung genutzt werden, davon abhängt, ob die abwägende Person eher positiv oder negativ gestimmt ist. Hat man der entscheidenden Person zuvor eine positive Emotion induziert, nutzt sie weniger Informationen und braucht weniger Zeit für die Entscheidung als eine Person, der keine positive Emotion induziert wurde. Zu den Methoden der Emotionsinduktion siehe Kapitel 11. Positiv gestimmte Personen scheinen weniger gründlich vorzugehen, was aber nicht zwingend heißt, dass ihre Entscheidungen schlechter sind. Die Befunde zum Einfluss von negativen Emotionen auf Entscheidungen sind weniger eindeutig. So kann Angst etwa einen ähnlichen Effekt wie positive Emotionen haben und den Entscheidungsprozess verkürzen. Während Traurigkeit dazu führen kann, dass Informationen für Entscheidungen gründlicher in Betracht gezogen werden. Problem lösen. Die Art und der Umfang der Informationsnutzung sind unter anderem auch für den Einfluss von Emotionen auf das Problemlösen verantwortlich. Wie bei Entscheidungen nutzen positiv gestimmte Personen weniger Informationen für die Lösung von Problemen und schlagen direkte Problemlösewege ein als nicht positiv gestimmte Personen. Eason weist darauf hin, dass wie auch bei der Entscheidungsfindung positive Emotionen das Ergebnis auch deshalb nicht unbedingt negativ beeinflussen. Ein negativer Einfluss wäre nur zu erwarten, wenn die Aufgabe langweilig und vor allem unwichtig ist. Besonders wenn kreative Problemlösungen gefragt sind, sind positive Emotionen vorteilhaft. Positiv gestimmte Personen haben dann einen erweiterten Blickwinkel. Sie können mehr Assoziationen bilden, kommen auf mehr ungewöhnliche Ideen als Personen, die sich nicht in einer positiven Stimmung befinden. Negative Emotionen scheinen nicht unbedingt mit weniger Assoziationen einherzugehen als neutrale. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass negative Emotionen den Blick eher auf Details lenken, während positive Emotionen eher mit holistischem Denken verbunden sind. Das heißt, positiv gestimmte Personen haben eher das große Ganze im Blick. Betrachten Sie einmal im gedruckten Buch die linke Seite der Abbildung 10.3. Haben Sie zunächst das A oder die Ansammlung von Ls gesehen? Naffon weist darauf hin, dass Menschen eher dazu neigen, auf das globale zu achten. Vergleicht man aber diese Aufgabe mit einer Aufgabe, bei der der große Buchstabe mit den kleinen, aus denen er besteht, übereinstimmt, wie auf der rechten Seite in Abbildung 10.3 im Buch, kann man herausfinden, dass in manchen Situationen oder bei manchen Personen mehr Aufmerksamkeit auf Details gelenkt wird als bei anderen. Soll man zum Beispiel so schnell wie möglich entscheiden, ob die globale Figur ein A ist, so wird dies länger dauern, wenn die kleinen Buchstaben nicht mit dem großen übereinstimmen. Diese Interferenz ist deutlicher bei Probanden zu beobachten, die dazu neigen, auf Details zu achten, als bei solchen, die Details eher ausblenden. Frederickson und Brannigan haben in diesem Zusammenhang zum Beispiel gezeigt, dass der Aufmerksamkeitsfokus bei positiven im Vergleich zu negativen Emotionen breiter ist. Interessanterweise scheint nicht nur die Emotion den Aufmerksamkeitsfokus zu beeinflussen, sondern der Aufmerksamkeitsfokus auch die Identifikation von Emotionen. So haben Srinivasan und Hanif gezeigt, dass Personen, die instruiert werden, ihre Aufmerksamkeit global auszurichten, fröhliche Gesichter schneller erkennen, während eine lokale Aufmerksamkeitsausrichtung die Identifikation negativer Gesichter erleichtert.